are all solid members of the rock family. We're metamorphic, igneous, or sedimentary.
I'm granite.
I'm agate.
I'm sandstone.
I'm soapstone.
We're flint,
gneiss, and gypsum.
I'm
quartzite. I'm limestone.
I'm pumice.
And I am mica schist.
We're porphyry, obsidian.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Astrogeo-Podcast. Das ist Ausgabe Nummer 18 und nachdem wir jetzt viel in extraterrestrischen Gefilden unterwegs waren, die Mission Rosetta ist jetzt noch weiter aktiv, wir haben neulich über den Mars gesprochen, will ich mich heute mal wieder voll und ganz der Erde widmen. Und nicht nur das, wir gehen heute auch noch auf eine Metaebene, denn es soll gehen um die Geschichte der Geologie. Und ich habe mir dafür einen, wie ich denke, kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Ich begrüße David Bressan. Hallo.
Ja, hallo an alle Zuhörer und an den Bierkreide.
Ja, ich kenne dich eigentlich nur aus dem Kontext deines Blogs oder eigentlich müsste man sagen deiner Blogs. Also du betreibst ja die Geschichte der Geologie, den werden wir auch verlinken. Und du bist der einzige Blogger, den ich kenne, der dreisprachig bloggt. Wie kommst du denn dazu?
Ja, ich hatte in der Schule Englisch, aber aufgewachsen bin ich eben hier in Tirol, genauer gesagt Südtirol. Und das ist eben, weil es an der Grenze liegt, zum deutschsprachigen Raum. Deutsch und Italienisch, Muttersprache. Ich möchte mich jetzt schon entschuldigen, wenn ich eventuell in den Tiroler Dialekt ableite.
Genau, da werde ich dich von abhalten, hoffe ich. Aber das heißt, du bist eigentlich flüssig in Deutsch, Englisch und Italienisch.
Es geht. Also Deutsch ist die reine Muttersprache, Italienisch, Zweitsprache und Englisch. Naja, zum Schreiben reicht.
Okay. Wie bist du denn zum Bloggen gekommen? Also speziell zum Thema, zu deinem Thema?
Also ich bin ausgebildeter Diplom-Geologe, freiberuflich unterwegs, also hauptsächlich so ingenieurgeologische Fragestellungen. Habe allerdings an der Universität als Abschluss über Permafrost und Gletscher eine Arbeit verfasst. Und vor allem bei den Gletschern, die letzten Hochstände, also die Variabilität der Gletscher in den letzten 200 Jahren, da gibt es viel historisches Material. Und das habe ich eben aufgearbeitet und da ist mir eigentlich bewusst geworden, dass auch viele Vorstellungen von der Geologie oder wie sich Gletscher bilden im Laufe der Zeit sich gewandelt haben. Und da ist mein Interesse erwacht, sich auch mit der Geschichte der Geologie, also mit der Entwicklung über die Zeiträume der geologischen Ideen. Es ist ja nicht nur die Erde, die sich entwickelt, sondern auch, wie wir die Erde verstehen, hat sich in den letzten 200 Jahren beträchtlich gewandelt. Und über einen Kollegen, der einen Blog betrieben hat über Fossilien, bin ich zum Online-Bloggen gekommen und führe es auch als reines Hobby mäßig so weiter.
Und die Geschichte der Geologie, das ist auch ein Hobby von dir? Hast du das im Studium irgendwie belegt oder ist das alles so nebenher, neben deiner geologischen Tätigkeit, sind es so angelesen?
Angelesen, also reines Hobby.
Weil es gehört ja, also wenn man deinen Blog so verfolgt, da gehört ja schon eine ganze Menge dazu. Also du hast immer schon schöne alte Grafiken. Ich habe immer den Eindruck, du musst wahrscheinlich eine ziemlich gute, gut ausgestattete Bibliothek zu Hause haben, oder?
Es gibt einiges an Fachliteratur und dann entsprechend eben auch Gruppen oder Arbeitsgruppen. Also in vielen Ländern, vor allem in englischsprachigen Ländern, ist ja die Geschichte der Geologie auch wirklich ein Universitätsfach. Also das wird ernsthaft erforscht und da gibt es Kongresse und alles Mögliche. Und eine große Quelle sind natürlich die ganzen frei zugänglichen Bibliotheken im Internet, weil vieles, was außerhalb des Urheberrechts liegt, ist im Internet frei zugänglich. Und das ist natürlich eine wahre Schatzkammer für einen, sagen wir, Hobby-Historiker.
Okay, also dieses, was sind das mittlerweile, 90-jährige Urheberrechts nach dem Tod eines Verfassers, das ist bei diesen Quellen, mit denen du dich beschäftigst, sozusagen meistens abgelaufen schon.
Ja, also in 150 Jahren sollte alles rechtlich in Ordnung gehen.
Ja, sehr spannend. Ja, du bist jetzt kein, sag mal, Akademiker auf dem Bereich der Geschichte der Geologie, aber wir wollen ja hier auch nur so eine einfach mal einen allgemeinverständlichen Abriss liefern. Wo würdest du die Ursprünge der Geologie denn ansiedeln?
Also, das ist ganz interessant. Ich bin vor einiger Zeit entdeckt, dass es theoretisch schon eine geologische Karte aus dem Jahr 1000 vor Christus gibt. Und zwar ist das der berühmte Turiner Papyrus, der ist eben so benannt, weil er in Turin aufbewahrt wird, wurde um die Jahrhundertwende im 19. Jahrhundert entdeckt und wurde datiert, wie ich jetzt gerade lese, auf 1160 vor Christus. Und handelt sich um eine topografische Karte, die eben einen Fluss zeigt. Und an diesem Fluss sind auch Berge eingezeichnet und da wurden auch die Steinbrüche eingezeichnet. Beziehungsweise die Berge wurden in verschiedenen Farben ausgehalten, je nachdem, welcher Gesteinstyp dort abgebaut wurde. Und da gibt es einige Historiker und Geologen, die sagen, ja, genau genommen, das könnte man schon zur ersten geologischen Karte zählen. Und das ist ja ganz klar, in Ägypten mit den Pyramiden gab es sicher ein empirisches Interesse an der Geologie. Also für die Gesteinsqualität bestimmte Monumente mussten auch bestimmte Gesteinsanforderungen entsprechen. Und weiteres, in Ägypten gab es eine sehr große Bergbautradition. Also dort gibt es wirklich historische Quellen, die schon Prospektoren, also sozusagen Leute oder Fachleute, die wirklich nach Hinweisen für Erzvorkommen suchten. Also theoretisch, jede Zivilisation braucht einen Geologen.
In dem Moment, wo jemand Gebäude bauen will aus Stein, da fängt es eigentlich schon an, ne?
Eben, also ja. Wie gesagt, sobald man schon mal Metallverarbeitung, Steinfundamente, also auch bei den Pyramiden, das ist auch ganz interessant. Die großen Cheops-Pyramiden wurden wirklich auf einer Kalksteinebene erbaut, die fähig war, das Gewicht zu tragen. Es gibt einige ältere Pyramiden, die wurden auf Sand gebaut und die sind inzwischen teilweise schon zusammengebrochen, weil die Fundamente einfach, das Gewicht konnte von den Fundamenten im losen Sand nicht getragen werden. Mhm. Also ganz interessant, auch da schon ingenieurgeologische Fähigkeiten. Fähigkeiten nicht als Wissenschaft, aber sicher als empirisches Wissen.
Man sagt ja oft über die Astronomie, das sei die älteste Wissenschaft der Welt. Also als Wissenschaft ist sie das wahrscheinlich auch, aber das Geowissen oder das Wissen über Gesteine und was man damit so anzufangen hat, ist wahrscheinlich schon ähnlich alt, ne?
Sicher. Wobei eben Astronomie, da gab es wirklich dann auch Berechnungen. Das ist vielleicht der Unterschied. Wie gesagt, bei der Geologie auch weit bis hinein ins Mittelalter fußte vor allem auf das empirische Wissen. Zum Beispiel auch der Bergbau. Im Bergbau gibt es sicher, also wenn man heutzutage auch mit Mineuren spricht, diese unterscheiden sehr wohl verschiedene Gesteinsqualitäten, verschiedene Gesteinstypen, aber sind natürlich nicht so sehr an der Theorie hinter den Gesteinen, also in ihrer Entstehung interessiert, aber rein empirisches Wissen kann die Geologie auf eine sehr lange Tradition zurückgreifen.
Ja, genau, und auch gerade die großen Zivilisationen in der Antike, also bis zum Römischen Reich, da gehörte ja schon einiges geologisches Wissen dazu. Also ich war mal auf einer Exkursion auf Elba, wo ja sehr viel Eisenerz abgebaut wurde, schon zu etruskischen Zeiten und dann auch später zu römischen Zeiten. Und da war ich schon sehr beeindruckt, auch wie was für hohe Eisengehalte die produzieren konnten dann in ihren Verhüttungsverfahren.
Das ist ja auch im Römischen Reich eben, da wurde zum Beispiel in England, England war für die Römer deshalb von Interesse, weil es dort viele Zinnminen gibt. Also, wie gesagt, die Zivilisation, die sich nach neuen Rohstoffen ausdehnte.
Gab es denn in der Antike, bleiben wir vielleicht noch kurz in der Antike, gab es da schon irgendwie eine Vorstellung davon, wie Gesteine entstanden sein könnten? Also das, was man heute eigentlich so als die wissenschaftliche Komponente der Geologie betrachtet?
Also wie gesagt, rein es gibt Überlegungen, vor allem von Theologen, also von religiöser Seite, die natürlich die Gesteine sehr oft mit der Sintflut, als Sintflutablagerungen erklärte. Beziehungsweise man nahm an, dass es wird ja in der Bibel erwähnt, dass Gott die Erde erschuf, dass irgendwo teilweise versucht eben Theologen diese einfache Beschreibung wissenschaftlich zu erklären, indem sie sagten, ja, Gott bewirkte eine Art von Kondensation der Materie und diese Materie kondensierte um einen, sagen wir, einen Kern, einen zentralen Kern und da wurde Schicht um Schicht die verschiedenen Gesteine abgelagert. Also das ist eine Erklärung und dann ist auch ganz interessant, dass in der frühen, nennen wir sie mal Geologie, auch sehr viel die Alchemie mit hineinspielte. Also zum Beispiel gibt es Erklärungen, dass Erzgänge durch, wie soll man sagen, die Beeinflussung von Mond und Sternen in der Erde entstehen. Also sozusagen die Himmelssphären, das muss man jetzt wirklich, begatten die Erde und daraus entsteht eben Erz. Also,
es ist ein Tröpfchen Wahrheit drin, ne? Ein kleines Tröpfchen.
Ja, wenn man denkt, das Eisen oder Gold, wurde ja kürzlich eine Publikation, dass das hauptsächlich aus dem Weltall stammt. Und auf der Erde durch Meteoriten, damals vor 4 Milliarden Jahren, wie wir heute wissen, abgelagert wurden auf der Erde.
Eigentlich sind das ja schon so die ersten extrem groben Modelle, ne? Der Entstehung der Erde.
Ja, und die spielen auch eine lange Zeit eine Rolle, weil, wie gesagt, die biblische Vorstellung, dass die Erde aus dem Wasser oder aus der Kondensation entstand, spielt bis weit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem Neptunismus, also mit dieser großen Lehre, weiter. Also bis zum Ende vom 19. Jahrhundert teilweise spielen diese Vorstellungen, die eben auf diese Bibelinterpretationen fußen, eine sehr, sehr große Rolle.
Genau, dann können wir ja vielleicht mal, wir bewegen uns ja schon so ein bisschen in die Richtung von der Antike in das Mittelalter überwechseln. Also wir haben jetzt gelernt, also in der Antike kann man das, was man vielleicht als Geologie bezeichnen könnte, vor allem dem Bergbau zuschreiben oder halt einen gewissen Wissensschatz, einen praktischen Wissensschatz, der für den Bergbau halt wichtig war. Und bei der Theorie dahinter spielt die Religion eine große Rolle. Das war im Mittelalter wahrscheinlich zunächst mal nicht anders.
Sehr lange Zeit im Mittelalter, also eben dem ersten Werken von Agricola. Der ist ja sehr berühmt in der Geschichte der Geologie, weil er da eines der umfangreichsten Werke über den Bergbau um 1500 herausgebracht hat. Das ist eines der Hauptquellen, wo wir überhaupt über den Bergbau des Mittelalters wissen. So, der hat wirklich angefangen von, wo man ein Bergwerk errichten sollte, also rein von geologischen Standpunkten her, aber auch rein wirtschaftlichen. Er empfiehlt eben, dass ein Bergbau immer in der Nähe von Wald oder von einem Fluss sein soll, damit der Bergbau die Hütten natürlich erbaut werden können, aber auch die Schmelzöfen befeuert werden können. Und er beschreibt dann auch eben, wie man die Erzgänge im Gebirge erkennen kann, wie man sie auch vermessen kann. Und das ist eben insofern auch interessant, weil dort die ersten Wurzeln für eine geologische Karte gelegt werden. Also es gibt mehrere Bilder in seinem Werk, wo er eben den Verlauf von diesen Erzgängen aufzeichnet. Und er erwähnt eben das, den Unterschied zwischen Seigerin und vertikalen Erzgängen. Und er erwähnt sogar schon Störungen, Falten und Störungen. Und eben, das ist, wobei auch er auf die Erklärung, wie jetzt diese Gesteine entstanden sind oder wie die Erzgänge entstehen, da bleibt er auch sehr vage. Also da spielt wieder eben immer noch eine große Rolle, einfach das Metaphysische, einfach das sehr stark Religiöse. Aber eben die rein von der Betrachtung hat man da eben schon wieder einen großen Qualitätsschritt.
Ich schaue gerade, also Agricola ist 1494 geboren, also sozusagen zum Anbruch der Neuzeit, kann man sagen. Ne? Die macht man ja immer so ein bisschen an Kolumbus fest. Das ist ja gerade die Zeit. Also so im frühen 16. Jahrhundert hat er gewirkt. Was lernt man denn bei ihm über den Bergbau?
Er hat eben ein großes Werk, das ich nur empfehlen kann, mal sich anzuschauen, weil auch sehr viele Holzschnitte darin enthalten sind. Der hat praktisch alles, also angefangen von wie man die Erze findet, über wie man den Stollen anlegt, die verschiedenen Abbaumethoden, die verschiedenen Werkzeuge, wo man eben die Steuern, die ein Bergwerk bezahlen sollte, selber mal kurz nachdenken, weil das so umfangreich, genau, und über die ganze Erzverarbeitung hat er beschrieben, also im Mittelalter, also wie man die Erze geröstet hat, wie man die guten Erze an der Qualität erkennen konnte, was musste man tun, wenn die Erze von minderer Qualität waren, wie musste man eben länger geröstet werden oder mit bestimmten Legierungen aufgeschlossen werden, und auch hat er beschrieben, die Faktoren, die ein Bergwerk ruinieren können. Auch Unlust, wie er sie eben beschreibt, die großen, vier großen Probleme eines jeden Bergwerks sind Unlust, Krieg, Hunger und Teuerung. Also wirklich eines der umfangreichsten Werke.
Das sagt mir alles, was außer die Unlust. Was sagt Unlust?
Sagen wir, geringe Arbeitsmoral.
Okay, also doch.
Der Berg knapp.
Doch, das leuchtet ein, doch, ja.
Weil man eben hier erwähnen muss, es ist schon ein relativ spätes Werk. Also Ende des Mittelalters, Beginn der Neuzeit. Im Mittelalter selbst haben wir eher dürftige Quellenangaben. Vor allem haben wir da kaum Unterlagen, die geologisch interessant sein könnten. Also es gibt Unterlagen zum Erzabbau, vor allem natürlich vom wirtschaftlichen Interesse. Aber da gibt es kaum Fortschritte, was vom Geologischen betrachtet, also wirklich über das Metaphysische, über das Religiöse hinausgeht.
Ich meine, was Agricola sicher auch zugute kam, war die Druckerpresse, oder? Ich meine, das ist einfach eine Zeit, wo das Wissen stark zugenommen hat, einfach dadurch, dass man es überhaupt erstmal gut verbreiten konnte.
Natürlich, es war wirklich als Lehrbuch gedacht. Also das stimmt.
Weißt du denn was darüber, inwiefern mal wie damals die geologische Forschung abgelaufen ist, hat, die Agricola gemacht hat. Also ich habe so das heutige Bild eines Geologen im Kopf, was ich jetzt auch aus meinem eigenen Studium kenne, also mit Exkursionen, wo man dann mit Geologenhammer rumläuft und vielleicht noch eine Lupe dabei und da guckt man sich die Gesteine an und überlegt sich, wie die jetzt da im Berg liegen. Also war das damals schon ähnlich?
Also die Mineralogie, also die Geologie, vor allem gab es die Mineralogie, das stimmt. Also die Kunde der Erze und der Mineralien und Edelsteine, wobei sie immer ein Teil nur der Theologie und der Philosophie war. Also als eigenständiges Studium sozusagen gab es sie nicht, konnte aber an der Universität, an den ersten Universitäten sozusagen als Nebenfach belegt werden, immer in Hinsicht zur Theologie und Philosophie. Und wobei eine sehr große Rolle natürlich auch spielte sozusagen die Erfahrung der Bergknappen. Also es gibt Aufzeichnungen, dass dort wirklich Prospektoren nach Hinweis der Erze im Gelände gesucht haben. Aber als eigenständiges Studium sozusagen, das wurde meistens eben von Vater zu Sohn weitergereicht als eigenständiges Studium, gab es sowas eigentlich nicht.
Okay, es war eher noch ein Lehrberuf.
Genau.
Okay, und das, was Agricola gemacht hat, ist dann eher auch wahrscheinlich das Wissen seiner Zeit zusammenzutragen erstmal.
Ja, also das ist eindeutig die Tradition von vielen Werken der damaligen Zeit. Also er hatte sicher ein unglaubliches Wissen über die Ideen und Erfahrungen anderer Autoren, aber dass er wirklich vieles selber erforscht hat im heutigen Sinne, das ist eher nicht der Fall. Mhm. Aber er lag ja damals, das war gang und gäbe, also auf ältere Autoren zu zitieren und ihr Wissen sozusagen zu sammeln und neu aufzulegen, war ja wirklich der Wissenschaftsbetrieb der damaligen Zeit. Also da würde man heute vielleicht etwas anderes sehen, aber zur damaligen Zeit natürlich. Und wie gesagt, auch er war ein praktisch arbeitender Mensch. Also das sieht man auch von seiner Schreibweise. Ganz kurios zu erwähnen, er erwähnt Wünschelruten, also die Wünschelruten, die auch heute noch teilweise verwendet werden.
Aber nicht mehr in der geologischen Forschung, ja?
Nein, hoffentlich nicht, ja. Weil er Agricola eben erwähnt, ja, man kann die Wünschelruten zwar verwenden, aber der echte Bergmann beruft sich lieber auf Merkmale, die der Berg oder das Gestein ihm zeigt. Die haben eine bedeutend höhere Trefferquote, also schon zur damaligen Zeit eher skeptisch.
Ah ja, sehr interessant. Also so wie heute ein Arzt darauf hinweist, dass er von Homöopathie nicht so viel hält, aber ganz abraten davon darf er leider nicht, ja, auf dem ähnlichen Niveau, hat Agricola schon argumentiert.
Genau.
Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Wie ging es denn weiter nach Agricola? Also es ist ja so ein bisschen der Beginn der modernen Geologie in dem Sinne, dass sich mal jemand hingesetzt hat und erstmal aufgeschrieben hat, was bisher so für Wissen da gewesen ist. Da stelle ich mir vor, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt es angefangen hat, dass sich Leute mal ein bisschen intensiver mit der Thematik Gestein beschäftigen.
Ja, das ist natürlich wie auch bei den anderen Wissenschaften, vor allem in der Renaissance-Zeit, dass man dort auch wirklich begonnen hat, praktische Erfahrung mit Theorie zu hinterlegen. Und da darf natürlich ein Name nicht fehlen, das wäre Steno, also die dänische Nikolaus, muss ich kurz mal nachschauen, weil es ist eigentlich der lateinische Name Steno, den wir immer... Stenson. Genau, Nicola Stenson ist sein dänischer Name und wie damals üblich hat er eben sich den lateinischen Zusatznamen Niels Stensen, Entschuldigung. Und da hatte ich eben den lateinischen Namen Nikolaus Stener zugelegt. Der ist eben jetzt von 1638 bis 1686 unterwegs in Italien, wo er eben auf Einladung des damaligen Grafen von Florenz unterwegs war in der Toskana. Und das ist ganz interessant. Er ist eben einer der ersten, der Schichten, also der Sedimentschichten beschreibt, sie auch also theoretisch erklärt, aber immer noch, das merkt man, da ist noch immer noch die Tradition der Bibel. Er erwähnt nämlich, dass sie wahrscheinlich durch die Sintflut abgelagert wurden. Also es ist ein entscheidender Schritt, dass er sagt, ja, also das sind jetzt eindeutig Schicht, also Sedimente, die Fossilien enthalten. Fossilien sind eben wirklich die Überreste von ehemaligen Tieren. Und die Schichtung kann nur so erklärt werden, dass es öfter, also verschiedene Fluten gegeben hat, wobei die letzte Flut möglicherweise wahrscheinlich die biblische Flut war. Er macht so einen mutigen Schritt, dass er eben eine Geotheorie entwickelt, also nicht nur die Gesteine betrachtet, nicht nur die Gesteine genau beschreibt, sondern jetzt eben auch vorschlägt, eine rational, also eine durch physikalische Prozesse erklärbare Prozedur, wie diese Gesteine entstehen, vorschlägt, aber immer noch teilweise im Mittelalter verwurzelt.
Okay. Die Fossilien, genau, die haben wir ja gerade eigentlich noch gar nicht erwähnt. Das ist ja eigentlich auch, sagen wir mal, ein Phänomen, also gerade so von größeren Tieren, das weiß man ja, wusste man wahrscheinlich auch schon lange vor Agricola, dass es sowas gibt, oder? Also das wurde dann einfach immer religiös erklärt. Da liegen irgendwo abgestorbene Tiere im Gestein, irgendwo oben auf dem Berg, da muss wohl die Sintflut so hoch gestiegen sein.
Genau. Also das ist schon, also nur allein die Geschichte der Paläontologie wäre schon wieder ein ganz eigenes Kapitel. Erwähnen wir es also, sicher gab es schon in der Antike wurden Knochen gefunden, die teilweise eben dann durch Mythen erklärt wurden, also als Überreste von Riesen oder bei den Griechen zum Beispiel von den Titanen oder von mythischen Helden. Also in Sizilien wurden ja öfters die Gebeine von Herkules entdeckt. Und wie sich dann später herausstellte, eigentlich nur die Knochen von Elefanten. Aber da die Knochen eben der Schädel eines Elefanten typischerweise sehr groß ist und dort, wo der Rüssel entspringt, ein großes Loch klafft, wurden sie teilweise auch als Zyklopen interpretiert. Also da hatte man den Beweis, dass Odysseus wirklich auf Sizilien mit den Zyklopen, also mit den einäugigen Riesen zusammengetroffen war.
Okay, und interessant.
Diese mythische Erklärung der Knochen bleibt auch lange im Mittelalter erhalten, wobei teilweise die Fossilien auch einfach als Naturspiele erklärt werden. Also das sind einfach Formen, die nicht ganz, also die von der Erde erschaffen wurden, aber am Ende nicht beseelt, also nicht mit dem Leben ausgestattet wurden. Und deshalb entsprechen sie zwar oft der Form eines wirklichen Tieres, aber der letzte Schritt, um diesem Tier Leben zu geben, wurde dann letztendlich nicht beschritten und das Fossil blieb in der Erde stecken.
Das ist so ein bisschen die gleiche Erklärungsversuch, den heute Kreationisten noch machen, dass Gott einfach die Erde mit den eingegrabenen Dinosaurierknochen erschaffen hat.
Genau, wobei ja schon damals teilweise bemerkt wurde, dass die Fossilien in verschiedenen Schichten vorkommen und deshalb konnte es nicht sein, dass nur eine Sintflut oder nur einmal die Welt erschaffen wurde. Also das sind teilweise die Kreationisten von heute ein bisschen hinten mit dem Wissen.
Ja, es ist verloren gegangen vermutlich. Ist ja auch eine Weile her. Dieser Niels Stensen, der hat sich Sediment Gestein oder Sedimente angeguckt. Sedimente haben ja eigentlich unter den Gesteinstypen den großen Vorteil, dass man, wenn man mal verstanden hat, wie sie funktionieren oder wie sie entstanden sind, in der Zeit vor und zurück schauen kann, oder? Also hat der dieses Konzept schon verstanden?
Also es gibt eher schränkt sich nie auf einen genauen zeitlichen. Also man muss auch dazu sagen, zur damaligen Zeit war es natürlich noch etwas gefährlich, außerhalb der biblischen Schöpfungsmythologie oder Schöpfungschronologie zu argumentieren. Stenson legt sich eigentlich nicht wirklich auf einen zeitlichen Intervall. Also er sagt, ja, es muss also die Sedimente, also wenn ich eine Schicht habe, die wurde während einer Flut abgelagert. Aber da ich viele Schichten habe, müssen mehrere Fluten stattgefunden haben. Allerdings sagt er bleibt eigentlich sehr vage, ob er sich da die 6000 Jahre, die oft erwähnt werden, seit der Erschaffung der Welt ausreiften, oder ob er sich vorstellt, dass zwischen diesen einzelnen Schichten jeweils 6000 Jahre lagen, oder ob er wirklich sagt, die Schichten sind so viele, da kann man eigentlich keinen Beginn von der Erde festmachen. Also diesen letzten Schritt macht Steiner noch nicht. Also
ich meine, es ist ja, sag mal, ein großer Schritt zu sagen, was für Zeiträume jetzt zwischen verschiedenen Schichten liegen. Und das ist ja auch von Gestein zu Gestein schon sehr unterschiedlich und von den Ereignissen, die man betrachtet. Aber jetzt überhaupt erstmal den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, hier ist was ist älter, ja, ob das jetzt ein Flutereignis ist oder was anderes, ist ja erstmal egal. Und da ist was, das ist jünger, das ist ja schon mal ein ziemlich großer Schritt gewesen für seine Zeit dann.
Ja, also schon zur damaligen Zeit, dass er genau das Prinzip der Schichtenabfolge, dafür ist er ja bekannt auch. Also Steiner ist bekannt erstens, dass er war nicht der Erste, der behauptete, dass Fossilien die Überreste fungieren. Nur war er der Erste, der das auch mit seiner Geotheorie erklären konnte. So, weil er eben sagte, die Schichten, die aufeinanderfolgen, die unterste wurde zuerst abgelagert und war damals noch flüssig, also deshalb können die Fossilien darin erhalten werden. Und je weiter man in einer stratigraphischen Abfolge nach oben hingeht, desto jünger werden die Schichten, weil es muss ja zuerst mal eine Schicht abgelagert werden, als dass die nächste darauf wieder abgelagert werden kann. Das stimmt. Also das war auch ein wichtiger Schritt von Steiner, um eben sozusagen Ordnung in den verschiedenen Gesteinstypen und in den verschiedenen Gesteinsschichten zu bringen.
Genau, ich meine, das ist ja schon eine Schwierigkeit. Also wenn ich an mein eigenes Studium zurückdenke, es gibt eine Unzahl an Mineralien allein. Es gibt diese drei großen Typen von Gesteinen. Also neben den Sedimentgestein gibt es noch magmatische Gesteine, also dass das Vulkane über und unter der Erde so hinterlassen. Und am Schluss gibt es auch noch metamorphe Gesteine, also die in der Tiefe irgendwie noch durch Druck und Temperatur umgewandelt wurden. Und es gibt so eine große Bandbreite, das ist ja nicht ganz ohne, ne? Also wenn dieser Steno jetzt in Italien unterwegs war, da gibt's ja schon tendenziell eher viele Sedimentgesteine. Also man muss sich dann schon irgendwie auch in der Gegend umgucken, wo es nicht allzu kompliziert ist erstmal, ne?
Da muss man auch Glück haben, genau. Weil eigentlich waren ja die Sedimentgesteine die ersten, die als solche erkannt wurden, dass eben durch Ablagerungen entstand. Und dann wurde eben dieses Prinzip sehr oft auf die magmatischen und auf die Metamorphen übertragen. Weil das Problem bei den letzten zwei Gesteinsklassen ist ja, dass man da die Entstehung sozusagen nicht live betrachten kann. Bei einem Sediment, wenn ich bei einer Flussmündung stehe, die in ein Meer mündet, kann ich zum Beispiel sehen, dass der Sand und der Ton, der vom Fluss herbeigeführt werden, ja, sich dort ablagern und sozusagen den ersten Schritt eines Gesteins, der Gesteinsbildung kann ich dort betrachten. Allerdings bei den magmatischen und metamorphen Gesteinen, das ist ja auch heute noch ein großes Problem, kann ich die Prozesse, die diese Gesteine bilden, eigentlich nicht direkt beobachten. Und deshalb die magmatischen und metamorphen Gesteine haben sehr lange Zeit eben für eine sehr lange Zeit noch nicht erklärt. Also teilweise Metamorphite, die Genese von Metamorphiten oder magmatischen Gesteinen, die man erst im 20. Jahrhundert teilweise erklärt. Und noch vieles bleibt unklar.
Ja, ich meine, dieser Sedimentationsprozess ist ja auch einfach der, der unserer eigenen Welt am nächsten ist. Ne? Wahrscheinlich ist es so einfach zu erklären.
Genau.
Okay, also wir haben jetzt Sedimentgesteine. Wie ging es denn weiter?
Also das Kuriose oder das etwas Traurige ist, dass eben die Werke von Steno für fast 60 Jahre eigentlich nicht sonderlich betrachtet wurden. Erst später, also wir haben 1750, wurden seine Werke neu aufgelegt, teilweise eben von anderen Autoren neu aufgenommen. Und in England, jetzt, wir waren hauptsächlich in Mitteleuropa, jetzt verlagert sich der Schwerpunkt der geologischen Forschung nach Frankreich und England. Dort eben kommt es zu neuen Autoren, zum Beispiel Hooke, der ein Physiker, der die Federkonstante berechnet hat. Also die meisten werden das Hooke'sche Federkonstante kennen. Hat eben die Werke von Steno übersetzt ins Englische und eigentlich dort bekannt gemacht. Und von da an beginnt wirklich eine wissenschaftliche Erforschung der Gesteine. Also da um 1750 bis 1800 dann gibt es auch die Paläontologen, die eben die Fossilien erforschen und beginnen eben eine Abfolge der Fossilien zu erkennen und eindeutig sagen, ja, also die Sedimente, das sind wirklich verschiedene Prozesse, die diese gebildet haben. Die Erde muss auch älter sein, als wie die Bibel vorschlägt. Noch wissen wir nicht, wie alt, aber auf jeden Fall zur Bildung von diesen Gesteinen müssen wir eine ältere Erde annehmen. Also sehr vorsichtige Geister schätzten so an die 100.000 Jahre.
Einfach weil man gesehen hat, da ist so viel passiert, das passt einfach nicht in diese 5.000, 6.000 Jahre, was die Bibel sagt.
Also allein nur eine Schicht, also in der Geologie gibt es ja den berühmten Spruch, mehr Lücke als Rekord, weil man muss sich vorstellen, bei einem Schichtgestein liegt ja der größte Teil der Zeit nicht im abgelagerten Material, sondern in den Trennflächen dazwischen, also da, wo eine Zeit lang kein Sediment abgelagert wurde, da drin ist oft die größte Zeitkomponente zu finden. Mhm. Wenn eine Schicht abgelagert und dann wieder erodiert wird, sind ja 2-3 Prozesse, also Schicht wird abgelagert, Schicht wird erodiert, dann wird ja eine neue Schicht abgelagert. Also da ist wirklich, wenn man sich überlegt, wenn man das dann 100.000 Mal wiederholt, sehr große Zeiträume versteckt. Mhm. Und das wurde jetzt eben im späten 18. Jahrhundert bewusst. Man konnte zwar noch nicht genau berechnen, wie viel Zeit verloren gegangen war, aber man wurde sich bewusst, dass Zeit verloren gegangen ist.
Und 100.000 Jahre klingt ja jetzt gemessen an dem realen Alter der Erde von 4,5, 4,6 Milliarden Jahren schon noch ziemlich wenig, aber wenn man mal gemessen an dem, was sich Menschen vorstellen können, also ich würde sagen, der durchschnittlich begabte Nicht-Geologe kann sich auch 100.000 Jahre eigentlich schon nicht vorstellen. Das ist ja schon ein großer Schritt zu sagen, okay, die Erde ist deutlich älter als alles, was wir irgendwie historisch fassen können. Ne?
Natürlich, das war immer ein großes Problem, vor allem auch viele Geologen argumentierten ja dass mit historischen Werken, also teilweise wurde da versucht, Erosionsraten dadurch abzuschätzen, dass man sagte, ja, da gibt es noch römische Tempel, sind teilweise noch erhalten und so viel wurde abgetragen in 3000 Jahren. Und wenn man das dann versucht zu extrapolieren, kommt man sozusagen auf solche Werte. Aber immer war das Problem, dass man ja die geologische Zeit einfach schwer vorstellbar ist.
Bis heute eigentlich.
Bis heute.
Okay. Das heißt, es war auch nicht ganz ohne Konflikte, ja, zu sagen, jetzt die Zeiträume, um die es geht, die sind schon lang. Selbst im 18. Jahrhundert, wo jetzt sagen wir, der Einfluss der Kirche auch nicht mehr so groß war, wie jetzt im Mittelalter davor.
Ja, bis ungefähr um 1800 wurde wenig publiziert. Also erstens gab es kaum Möglichkeiten, wirklich das konkret auszurechnen. Und es wurde immer nur abgeschätzt. Aber es gab einfach keine konkrete wissenschaftliche Methode, das wirklich festzustellen. Also bis um 1800 ging man sehr, sehr vage. Erst nach 1800 beginnt man dann wirklich eher mutiger zu publizieren und sagt, ja, das sind Berechnungen, die zumindest auf guten Schätzungen liegen. Und die werden dann auch publiziert. Und da kamen dann langsam eben von 100.000 Jahren zu 1 Million Jahren. Also man muss sich ja teilweise Charles Darwin, der um 1850 sein großes Werk publiziert hat, rechnet ja auch noch mit 1 Million bis 50 bis 100 Millionen Jahren alte Erde. Also es war zwar schon wieder ein bedeutender Schritt, aber doch nicht, dass man wirklich über die Milliarde hinauskam. Mhm. Vieles lässt sich natürlich einfach erklären, dass bei solchen Zeiträumen einfach der menschliche Geist aussetzen muss.
Ja, und die Methoden waren auch einfach noch nicht da. Ich meine, und auch, sag mal, vielleicht auch der globale Überblick. Darwin war jetzt einer, der jetzt auch durch die Welt gereist ist und sagen, man kennt ihn durch seine biologische Arbeit, aber er war ja eigentlich auch so eine Art Universalgelehrter, weil es in der Zeit einfach noch ziemlich üblich war. Also man muss ja auch erstmal alle möglichen Orte der Welt bereist haben, um sagen zu können, wie so die Erdgeschichte vonstatten gegangen ist, weil das auch einfach ein globales Phänomen ist.
Natürlich. Man sieht das auch ganz interessant, dass beim großen Streit zwischen Plutonismus und Neptunismus.
Die müssen wir jetzt mal einführen. Was sind denn das für Pole? Also was hatten die für Standpunkte?
Also die heutige Bezeichnung Plutonismus, Neptunismus bezieht sich auf die drei Götter. Natürlich Neptun als Gott des Meeres und Pluto als Gott der Unterwelt. Wobei die Begriffe wurden von den jeweiligen sozusagen Geologen als Spaß oder als Verunglimpfung des jeweiligen anderen Schule verwendet. Also die haben sich nicht selber so bezeichnet, wurden aber jedes Mal von den sozusagen Konkurrenten so benannt. Es geht einfach darum, es gab zwei große Schulen, zwei große geowissenschaftliche Schulen. Die Neptunisten sagten, dass alle Gesteine, also Sedimente, magmatische und metamorphe Gesteine, hauptsächlich durch Wassereinwirkung gebildet werden. Also durch Sedimentation, teilweise durch Auskristallisation aus dem Wasser. Man weiß ja, dass aus Lösungen können sich Kristalle bilden. Und wenn man sich überlegt, ich schätze, den Hörern sind Basaltsäulen mehr oder minder ein Begriff, also das sind diese berühmten sechseckigen Kanten, die in vielen Basaltflüssen entstehen. Und da wurde eben argumentiert, dass das große Kristalle sind. Also sehr große Kristalle, die direkt aus dem Wasser ausgefällt wurden.
Die sehen ja auch ein bisschen so aus. Die sind zwar ganz schön groß für Kristalle, die können ja durchaus mal so einige Meter, Zehner Meter lang sein, aber sind ja schon sehr, sehr regelmäßig, wie so ein richtiger Kristall eigentlich. Oder oft sind es zumindest.
Eben, also das Argument war nicht mal so schlecht, nur leider war es falsch. Aber wie gesagt, da wurde einfach die Beobachtungen, die man schon bei den Sedimenten gemacht hatte, wurde versucht zu verallgemeinern. Das ist in der Wissenschaft oft ein guter Ansatz, aber leider eben aufgrund zu kleiner Datengrundlage war eine falsche Arbeitshypothese, weil was war das Problem? Vulkane, also wo sich wirklich magmatische Gesteine an der Erdoberfläche sozusagen entstehen, waren in Mitteleuropa eher selten, nämlich gar keine aktiven, oder bei mir, die wirklich zurzeit im Ausbruch stehen. Die einzigen Vulkane gab es in Süditalien oder in Island. In Island, wenn da ein Neptunist hingekommen wäre, hätte er sich vielleicht überlegt, ob man wirklich alle Gesteine durch die Wassereinwirkung erklären könnte. Aber damals war Island eher ein schwierig zu erreichender Ort. Die hauptsächlichen Geologen, die großen geologischen Schulen lagen in Deutschland damals, heute in Deutschland. Und deshalb bevorzugte man eher eben den Neptunismus. Weil den konnte man ja auch in Flüssen und in Seen sozusagen wirklich studieren und betrachten. Allerdings gab es dann auch vor allem in Frankreich und in England die andere Schule, die sagte eben, nein, Vulkane mögen zwar jetzt ein lokales Erscheinung sein, spielten aber in der geologischen Vergangenheit eine sehr viel größere Rolle, dass sich die Erde aus einem glutflüssigen Zustand, also die Kondensation aus der Urmaterie, bildete sich eine flüssige Kugel. Diese flüssige Kugel kristallisierte aus und aus der Schmelze, aus der Gesteinsschmelze entstand eben die Gesteine, wie wir sie heute sehen können. Mhm. Die hauptsächlichen Gesteine. Der Plutonismus dann gab zu, dass diese magmatischen, also die ersten ausgefällten oder auskristallisierten Gesteine dann nachträglich natürlich durch Erosion und Sedimentation aufgearbeitet wurden und deshalb konnte man auch die anderen, also die normalen Sedimente, wie man eben die Ablagerung betrachten kann, erklären. Aber beide Schulen eben teilweise sehr extrem, also entweder Wasser spielt nur eine Rolle oder nur Feuer.
Und das war jetzt, also das 19. Jahrhundert ist ja auch so eine Hochphase des Nationalismus. Das war jetzt auch richtig so eine deutsch-britische Angelegenheit.
Auch. Wie gesagt, beide Seiten hatten eigentlich auch gute Gründe oder hatten Daten, das zu hinterlegen. Allerdings eben Neptunismus hatte das Problem, dass er die großen Vulkangebiete nicht studiert hatte. Und der Plutonismus hatte vielleicht das Problem, dass er die großen Ablagerungsräume vor allem in den Meeren nicht erreichen oder nicht studieren konnte. Und so versuchte jeder natürlich nicht bewusst, dass seine Datengrundlage nicht ausreichte, trotzdem seine Hypothese durchzudrücken. Also auch Geologen sind nur Menschen.
Ja, jetzt nochmal, warum war diese plutonistische Schule eher in Britannien angesiedelt? Gab es da genug, also aktive Vulkane gibt es ja da eigentlich auch nicht, gab es da genug fossile, erloschene Vulkane, die man studieren konnte?
Also in England, also da spielt es sicher eine Rolle, dass die Theorie mit der glutflüssigen Erde hauptsächlich von den Franzosen, also Cuvier, der Paläontologe Cuvier und Buffon waren die ersten, die das vorschlugen. Entschuldigung. Und sehr viel Austausch mit England eben bevorzugt existierte. Während eben in Deutschland, da gab es die Schule von Abraham Gottlob Berner. der eben eine Bergbauschule gründete und der eben ein Anhänger des Methodismus war. Und der bildete fast alle großen Geologen der damaligen, also größten deutschen Geologen der damaligen Zeit aus. Also ich lese hier Leopold von Buch und auch Alexander von Humboldt. Mhm. Diese natürlich blieben ihrem Lehrer sehr lange treu. Zum Beispiel Leopold von Buch, der blieb seinem Lehrer bis zu seinem Tod treu, während Alexander von Humboldt nach seiner großen Reise, wo er eben in den Anden aktive Vulkane studieren konnte, der wechselte eben dann zum Plutonismus. Der sagt, ja, eindeutig, also Vulkanismus ist nicht nur eine kleinräumige lokale Erscheinung, sondern der kann wirklich ganze Gebirge verändern. Und in Frankreich und England sozusagen, da entstand die Gegenschule und eine bedeutende Rolle spielte ja dann auch Hutton, der eben James Hutton, genau, 1788, schlug er eben vor, aufgrund von Beobachtungen, er fand eben große Granitgänge, die Schiefergestein und Sedimentgestein durchstießen. Und das konnte nur so erklärt werden, dass man eben sagte, diese Gänge können nur entstehen, wenn eine glutflüssige Schmelze von unten herauf in die Schichten des Sediments gedrückt werden, sozusagen wie eine Zahnpasta ungefähr. Und er konnte damit auch erklären, wie zum Beispiel Hebungen und Senkungen von Gebirgen, konnte er mit dieser Theorie erklären. Er sagt, wenn das glutflüssige Gestein von unten heraufgedrückt wird, dann hebt sich ein Gebirge. Wenn dieser glutflüssige Strom versickert, oder wieder zurückfließt in das Innere der Erde, dann senkt sich wieder ein Gebirge.
Diese ganzen Ansätze, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie es eigentlich, warum man nicht einfach gesagt hat, so, wir treffen uns in der Mitte, also wir suchen irgendwie den wissenschaftlichen Konsens, aber man hat wahrscheinlich einfach bestimmte Sachen noch nicht gewusst, die essentiell sind, also gerade die Erhebung und Senkung von Gebirgen, die einfach mit der Plattentektonik zusammenhängen, die im 19. Jahrhundert noch, diese Prozesse waren im 19. Jahrhundert einfach noch völlig, völlig weit weg und hätte wahrscheinlich auch jeder vernünftige Geologe abgeschritten, dass sowas möglich ist, dass sich feste Kontinentalplatten bewegen können. Aber das war wahrscheinlich so eines der großen Probleme, dass einfach noch ein großer Teil des Puzzles gefehlt hat.
Ja, natürlich. Wie gesagt, da ist einfach viel mehr Erfahrung teilweise von beiden Seiten. Dann auch die große Unkenntnisse des Inneren der Erde. Das war ja ein großes Problem für den Plutonismus, weil der Neptunismus konnte vieles erklären und sagen, kommt her, schaut es euch an, also wir können sozusagen live betrachten, wie sich die Gesteine an der Erdoberfläche bilden. Dem Plutonismus fehlte da vieles. Der konnte eben nur teilweise eben so indirekte Beweise vorlegen, eben diese Gesteinsgänge, die aber eben auch anders erklärt werden konnten. Also teilweise wurden ja Granitgänge von den Methodisten einfach als Spaltenfüllungen erklärt, indem einfach die großen Kristalle sich auskristallisierten. Und weiters gab es einfach das Problem, dass eben die Plutonisten kaum Beobachtungen liefern konnten. Das änderte sich erst eben später, als man begann, Schmelzexperimente durchzuführen. Also wo man wirklich nachweisen konnte, dass man, wenn man eine Glasschmelze hat, wenn man die schnell abkühlt, dann entsteht eben ein Glas, weil da nicht genug Zeit ist, um große Kristalle zu bilden. Wenn ich aber die gleiche Schmelze langsam abkühle, da bilden sich eben große Kristalle aus. Und das, was zuvor nur der Neptunismus erklären konnte, also diese Kristalle, konnte jetzt auch der Plutonismus erklären. Also das war immer sozusagen ein Problem, musste erst gelöst werden, um den nächsten Schritt einzuleiten.
Und also was da gefehlt hat, war sozusagen das Wissen, dass auch ein flüssiges Gestein, da gibt es auch solche Lösungs- und Kristallisationsprozesse wie aus normalem Wasser auch.
Genau. Da gab es einfach kein Wissen, weil für lange Zeit auch nicht mal, da gab es nicht mal Gefäße, die den Druck und die Temperaturen lang genug ausgehalten hätten. Und da fehlte einfach dem Plutonismus eine große Überzeugungskraft. Also wie gesagt, also teilweise wurde ja der Neptunismus in seiner, sagen wir, extremsten Form, wurde ja erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, am Anfang des 20. Jahrhunderts, wirklich komplett aufgegeben.
Wie wurde der oder wie wurde dieser Streit beigelegt? Also du hast jetzt diese Schmelzexperimente angesprochen. Das war wahrscheinlich einer von mehreren Aspekten.
Genau, also das war natürlich eine große Bedeutung, spielte eben in den Alpen. In den Alpen gibt es das Adamello-Gebiet. Und dort sind große thermische oder mesozoische Inklusionen. Und die haben teilweise eben dort die Sedimentschichten durchschlagen. Und in zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde dort eben entdeckt, dass Granit, also das konnte man dort ganz eindeutig nachweisen, dass eben der Granit durch diese Sedimentschichten durchstößt, also auch keine Reihenfolge. Also der Neptunismus schlug ja vor, dass die verschiedenen Gesteine entstanden dadurch, dass aus dem Wasser verschiedene Kristallisate sozusagen entstanden. Also zuerst lagerte sich Granit ab, aus dem Wasser direkt. Mhm. Dann, darauf folgte dann eben ein Kalkstein, weil das Wasser sich eben chemisch verändert hatte. Und auf diesen Kalkstein folgte dann schließlich Sand und Tonstein. Also der Neptunismus konnte diese stratigraphische sozusagen Reihenfolge, die auch nur an einigen Aufschlüssen beobachtet worden war, gut erklären. Aber jetzt entdeckte man eben einen Aufschluss, wo eben Kalkstein und Granit komplett durcheinander lagen. Also da gab es keine spezielle Reihenfolge. Und das konnte eben der Neptunismus jetzt nicht mehr erklären. Das konnte aber jetzt der Plutonismus erklären, indem er eben sagte, ja, wir haben eben diese blutflüssige Schmelze, die wird von unten hineingedrückt. Die Sedimentschichten werden teilweise verfaltet oder zerbrechen und in dieser Hohlräume dringt eben die blutflüssige Schmelze ein, die dann abkühlt und eben dann die granitischen Kristalle ausbildet, wie wir sie eben in diesen Schmelz- und Kristallisationsexperimenten schon bereits nachgewiesen haben. Und jetzt haben wir auch den Beweis sozusagen vor uns in der Natur liegen. Das war eigentlich dann der große Wendepunkt. Also, dass man wirklich im Gelände nachweisen konnte, dass diese Schmelzexperimente wirklich auch in der Natur so abliefen. Und eine Rolle spielt sicher auch, dass sozusagen die dogmatischen Geologen langsam aber sicher im Zuge des 19. Jahrhunderts ausgestorben sind.
Das wollte ich gerade sagen. Die Wissenschaft hat sich auch verändert. Das sieht man ja eigentlich auch in allen möglichen Wissenschaften so zur Jahrhundertwende, zum 20. Jahrhundert hin. Also dass dann plötzlich Leute wie Einstein und die ganzen Quantenmechaniker in der Physik gekommen sind und sich die Physik plötzlich weiterentwickelt hat und plötzlich ganz neue Denkstrukturen hervorgekommen sind.
Genau. Das spielt oft auch eine Rolle, dass einfach die Alten aussterben.
Ja. Jetzt sind wir eigentlich bei der Plattentektonik, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt Stopp. Aber vielleicht können wir es trotzdem kurz noch streifen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es vielleicht gibt es noch andere Aspekte, wo wir kurz drüber reden sollten jetzt zum Schluss. Einer der Anlässe, warum ich dich gefragt habe zu diesem Gespräch, war ein Blogbeitrag zur ersten geologischen Karte, zur ersten modernen geologischen Karte. Also wir hatten ja am Anfang schon diesen Turiner Papyrus angesprochen. Darüber würde ich vielleicht noch mal kurz gerne reden. So eine geologische Karte, das ist ja vielleicht dem Laien auch gar nicht so richtig bekannt. Das ist schon eine ziemlich starke, oder da steckt schon eigentlich ganz schön viel Verständnis über so eine Geologie eines Gebietes drin, oder?
Ja, natürlich. Also auch heutzutage, es hat mal ein Geologe erwähnt, dass, weil es wird ungefähr alle 50 bis 100 Jahre, wird eine Neukartierung eines Landes erforderlich. Und da war eine große Kritik, ja wieso, weil die Steine, die sollten sich eigentlich nicht im Platz verändern.
Etwas nicht so schnell, ja.
Genau. Was sich aber ändert, ist eben die Interpretation dieser Gesteine. Dass dann andere Formationen oder besser verstanden wird, dass zum Beispiel eine Formation in eine andere übergeht oder dass tektonische Deformation oder Schichten verstellt werden. Also wie gesagt, die Steine ändern sich vielleicht nicht so schnell, aber unser Verständnis über die Steine ändert sich. Und das spiegelt sich dann natürlich auch wieder in einem geologischen Kartenwerk wieder, dass vielleicht neue Datierungen erforderlich werden oder einfach ganz neue Interpretationen des Gesteins. Und deshalb sozusagen alle 50 bis 100 Jahre ist es fast immer nötig, eine neue geologische Aufnahme zu machen. Und man muss ja dazu sagen, William Schmidt, also der hat um 1850 hat er die erste brauchbare, großmaßstäbliche, also von da beinahe ganz England, Karte im Alleingang herausgebracht. Das muss man sich mal vorstellen. Wobei heute teilweise 2-3 Geologen beschäftigt sind mit kleineren Kartenwerken, die vielleicht mehr detailliert sind, aber die damalige Leistung, die William Schmidt, ein Autodidakt der Geologie, betrachtet, das ist wirklich erwähnenswert.
Was hat er denn gemacht?
Der hat wirklich, also zur damaligen Zeit gab es eigentlich keine geologischen Karten im modernen Sinne, außer es gab Steinbruchkarten natürlich oder Karten, wo Einzelpunkte vermerkt waren, wo man bestimmte Erze und Mineralien findet. Aber was eigentlich nicht gang und gäbe war, dass man diese einzelnen Aufschlüsse oder Punkte miteinander verbindet. Also so eine biologische Karte, wenn man sie heute betrachtet, da ist eine Fläche mit einer bestimmten Farbe eingezeichnet.
Und die bezeichnet in der Regel ein Gestein eines bestimmten Alters, grob.
Bestimmten Alters oder mit bestimmten Eigenschaften. Mhm. Und das war eigentlich zur damaligen Zeit nicht möglich, aus zwei Gründen. Erstens kannte man die absoluten Alter der Gesteine nicht. Zweitens verwendete man man verwendete Kategorien, zum Beispiel Gestein, Granit, Marmor, Kalkstein, Tonstein. Also eine ziemlich beschränkte Anzahl von sozusagen Klassifikationen. Und William Schmidt führte jetzt ein, dass er sagte, Moment mal, ich kann 2 Kalksteine haben, die sich zwar äußerlich sehr ähnlich sehen, also weiß und bestehen aus Calciumcarbonat, aber sie unterscheiden sich in ihrem Fossiliengehalt. Mhm. Und wenn ich jetzt diese Fossilien betrachte, kann ich diesen Kalkstein weiter unterteilen, kann ihn auch teilweise mit anderen Aufschlüssen vergleichen, wo ich zuvor nur Kalkstein einzeichnen konnte und nicht wusste, handelt es sich jetzt um den Kalkstein A oder B, kann ich jetzt mittels Fossilien wirklich, die gleichen Fossilien wie im Kalkstein A, dieser Aufschluss muss auch Kalkstein A geben. Und was er dann auch weiters macht, er hat diese beiden Punkte, weil normalerweise Aufschlüsse sind ja eher selten im Gelände. Also der Geologe hat das große Problem, dass er gegen die Botanik kämpfen muss. Und diese einzelnen Aufschlüsse hat er eben jetzt mit einer Fläche sozusagen, mit einer Geotheorie, das ist ja das Interessante, wenn ich nur auf einer Karte die einzelnen Punkte eintrage, dann habe ich eigentlich ein Diagramm. Also das sind Daten, habe ich ein Diagramm. Wenn ich jetzt aber eine geologische Karte, diese einzelnen Punkte verbinde, muss ich ja sozusagen eine Forschung, oder dahinter steht ein Gedanke. Also eine Geotheorie. Und das ist eben bei William Schmidt jetzt zum ersten Mal wirklich der Fall, dass ich eine geologische Karte habe, die auf einer Geotheorie, also auf einem wirklich ein Fundament von Überlegungen, also von Verwendung von Daten, aber auch von Interpretation von Daten habe. Und der hat eben das zum ersten Mal wirklich eingeführt. Und deshalb sehen viele Historiker und Geologen seine Karte wirklich als erste echte moderne geologische Karte an.
Und du sagst, er war Autodidakt. Also gerade diese Datierung nach oder die Einordnung verschiedener Gesteine aufgrund ihrer unterschiedlichen Fossilien, das ist ja sozusagen der klassische Weg, wie man heute auch Geowissenschaften lernt. Da gibt's halt Gesteine verschiedener Altersgruppen und die tragen alle Namen, die auf Zoikum ändern. Also die sind alle auf Basis von irgendwelchen wohl ausgestorbenen Tierarten benannt, die man irgendwo auf der Welt in Gesteinen dieses Alters gefunden hat. Aber der Smith, wie ist er mit Vornamen?
William
Smith hat auch so ein Allerweltsname irgendwie. der hat jetzt eigentlich kein paläontologisch-biologisches Vorwissen da eingebracht, sondern hat einfach nur gesagt, okay, da sind solche Viecher, da sind andere Viecher, die sehen irgendwie anders aus und deswegen müssen das einfach unterschiedliche Gesteine sein.
Genau. Er war ja Fossiliensammler. So, er ist ja auf die Geologie als Fossiliensammler gekommen, arbeitete dann als Landvermesser und auch für Minen. Also er erstellte Katasterkarten für Minen und ist da auch in den Bergwerken hineingefahren und hat eben dort die Schichten erkannt und auch erkannt, dass die Schichten verschiedene Fossilien enthalten, dass diese Fossilien charakteristisch für bestimmte Schichten sind und hat eben das Konzept des Leitfossils eingeführt. Und etwas später, er hat sich zeitlich allerdings auch noch nicht wirklich festgelegt. Also er wusste schon, das muss alles sehr alt sein, hat auch seine Zeit gebraucht, bis alles abgelagert wurde, aber er hat immer nur eine relative Altersdatierung verwendet. Also die Schichten, die weiter unten liegen, mit mehr primitiven Fossilien, sind älter. Die Schichten, die weiter oben liegen, mit Fossilien, die etwas höher entwickelt sind, sind jünger. Aber auch er hat noch nicht wirklich die geologische Zeit einführen können. Aber eben, er war ja ein praktisch arbeitender Mensch, also er hat die Karte wirklich erstellt mit dem Hintergedanken, dass Kohlevorkommen natürlich während der Industrialisierung war es von großem Interesse zu wissen, wo man Kohle finden konnte. Und jetzt mit Smith erkannte man, dass Kohlen immer wieder in einer bestimmten Abfolge vorkommen. Also wenn ich auf dem Gelände auf meinem Grundstück eine bestimmte Schicht finde, konnte ich zu William Smith Karte gehen, und er hat auch Profile dazu herausgebracht, konnte sehen, aha, diese Schicht, fünf Schichten, weil jetzt grob erklärt, fünf Schichten weiter unten, müsste Kohle vorkommen. Also wenn ich dort beginne, nach unten zu graben, dann habe ich Erfolg, dann kann ich möglicherweise ein sehr reicher Mann werden.
Das ist ein ganz schön wichtiges und mächtiges Wissen eigentlich.
Ja, also es ist wirklich sozusagen, es gibt eben ein Buch, eine sehr empfehlenswerte Biografie von William Smith, und die müsste im Deutschen auch den Titel haben, die Karte, die die Welt verändert.
Ja, das werden wir auf jeden Fall verlinken.
Und das Interessante ist eben auch, dass er wirklich auch einer der ersten sozusagen Geologen war, der eben praktische wissenschaftliche Publikationen herausbrachte. Also die geologische Karte war wirklich gedacht, sozusagen als Schatzkarte, um eben aus dem Untergrund auch Profit zu schlagen. Weil er war ja eben auch Landvermesser, er musste sich ja auch sein Geld selber verdienen, den Verkauf, mit dem erhofften Verkauf der Karten, der leider so nicht klappte. Er war auch leider, muss man sagen, sehr spendabel, also er konnte mit Geld nicht wirklich umgehen und landete im Schuldgefängnis. Also als seine Karte herausgebracht wurde, saß er im Schuldgefängnis.
Also er war privat insolvent gegangen, sozusagen.
Er war privat insolvent. leider bankrott gegangen. Wurde dann auch, war ziemlich verbittert, weil natürlich die geologische Karte wurde dann später von der geologischen Gesellschaft in London herausgebracht oder übernommen. Und das war damals noch sozusagen ein Gentleman's Club. Also da hat er bis in seinen späten Lebensjahren war er nicht Teil dieser geologischen Gesellschaft. Auch weil er einfach aus ärmlichen Verhältnissen stand. Aber zum Glück, in 1830 wurde eben sein Genie wieder entdeckt. Und seine letzten Lebensjahre hat er damit eben verbracht, dass er teilweise auch für die Gebäude in London Gesteinstypen vorgeschlagen hat, also die eigensten Gesteinstypen für verschiedene Bauwerke, wurde er als Experte sozusagen herangezogen. Mhm. Und sich dann der Kreis schließt als Geologie, die auch eine praktische, angewandte Wissenschaft sein kann.
Okay. Ja, es ist eine spannende Biografie. Das ist ja auch, sagen wir mal, überhaupt in den Wissenschaften so ein Motiv, dass oft eher Leute, die von außen bringen, dann so einen großen Fortschritt bringen.
Ja, weil, ja, stimmt, wenn man betrachtet, wenn man ganz kurz mal die Plattentektonik nochmal erwähnen will, Wegener war ja Meteorologe und Geophysiker und wurde auch teilweise von Geologen deshalb etwas skeptisch betrachtet. Wobei oft auch der Vorteil natürlich von den Außenstehenden ist, der eher auf sozusagen nicht herkömmliche Wege oder Daten zurückgreift. Also William Smith wurde ja teilweise auch vorgeworfen, dass seine Fossilien oder von den ganzen Fossilien, die in Gestein gefunden wird, nur einige herangezogen hat für seine Stratigraphie. Während natürlich sozusagen der ernsthafte Geologe hätte alle Fossilien berücksichtigen müssen. Was aber vielleicht ein Fehler war, weil viele Fossilien, viele Tierarten ziehen sich ja oft durch den Gestein durch, also Leitfossilien. Leitfossilen sind die Tierklassen, die nur eine sehr kurze Lebensdauer hatten, also eine Tierart, die nur einige Millionen Jahre lang existierte, ist natürlich ein optimales Leitfossil, weil dort kann man dann wirklich sozusagen einen Punkt in der Zeit festmachen.
Indem man dann Gesteine auf der ganzen Welt nach diesem Leitfossil absucht und sagt, okay, genau, das muss alles ziemlich exakt das gleiche Alter haben.
Genau, weil diese Art, wir wissen, dass diese Art nur einige Millionen Jahre lang existierte. Also wenn ich sie im Gestein finde, dann muss dieses Gestein auch das entsprechende Alter haben.
Aber das ist so eine Art von Scheuklappen, die man dann einfach braucht, ne? Also innerhalb eines Fachs einfach zu sagen, so ich muss jetzt doch mal was ausblenden, entweder weil ich irgendwie eine Strategie dahinter habe oder weil ich es auch einfach selber nicht besser weiß, weil ich sowieso nur Laie bin.
Genau. Oft kann auch etwas vorsichtiges Unwissen von Vorteil sein, weil je mehr man weiß, umso mehr Zweifel hat man.
Genau, und Alfred Wegener, wie gesagt, also ich würde diese Historie jetzt nicht mal aufrollen, aber er hat auf jeden Fall als Geograf sich was ausgedacht, was auch so einige sag mal, angreifbare Punkte hatte, also gerade was die Ursachen der Plattentektonik angeht, da hat er ja auch ziemlich daneben gelegen, wo er irgendwelche atmosphärischen Phänomene herangeführt hat. Das ist die Parallele zu dem William Smith, hat Zeit seines Lebens ist er eigentlich nicht wirklich, hat sich das nicht völlig durchgesetzt in der Community.
Ja, wobei, bei Wegener ist das ganz interessant. Er schreibt ja eigentlich auch, dass er eine Idee vorbringen wollte. Also das ist vielen Leuten nicht wirklich klar geworden, dass er eher einen Ansporn geben wollte. Er sagte nicht unbedingt, ich habe jetzt die endgültige Wahrheit gefunden, sondern er überlegt es euch. das ist meine Theorie. Natürlich gibt es da viele Kritikpunkte, aber ich möchte das mal in den Raum stellen und baut darauf, macht was daraus. Und das wurde von vielen nicht wirklich damals begriffen. Wobei es ganz interessant ist, eben Geologen, die viel auf der Südhalbkugel arbeiten, waren eher gewillt, Wegeners Theorie ernst zu nehmen. Also Geologen, die viel in Südamerika und Südafrika gearbeitet hatten, die erkannten eben, dass dort viele Gesteinsformationen ähnlich sind. Und die waren dann eher willig, Wegeners Theorien ernst zu nehmen. Während viele Geologen der Nordhalbkugel, da kommen wir vielleicht wieder darauf zurück, dass aufgrund beschränkten Wissens falsche Arbeitshypothesen liebgewonnen werden. Eher Nordgeologen waren eher gegen Wegener. Wobei eben auch Wegener einige sehr große Fehler in seiner, also die Kontinentaldrift, die sie ja Wegener vorgestellt hat, entspricht ja nicht der modernen Plattenform. Das muss man hier ganz, ganz klar sagen. Also die Drifttheorie von Wegener ist in vielen Punkten falsch. Aber als Anreiz, als Gedankenanreiz hat sie natürlich sehr, sehr viel bewegt. Also die ist nie ganz ausgestorben, die ist 50 Jahre lang etwas herumgedümpelt und dann in den 60er Jahren ist sie wirklich, dann hat sie den großen Durchbruch erlebt.
Das war die Entdeckung der mittelozeanischen Rücken, dass da kontinuierlich neues Gestein entsteht auf beiden Seiten.
Genau. Da hatte man wirklich auch, Wegener war in der Lage zu beschreiben, was er sah, also dass die Kontinente zusammenpassen und alles, aber ihm fehlte ein Mechanismus. Und als dieser Mechanismus eben gefunden wurde, da war dann die Theorie der Plattentektonik mehr oder weniger vollständig und da konnte sie dann auch arbeiten.
Genau, also man musste seine Idee nur noch ein bisschen modifizieren am Ende.
Genau, und da spielt auch eine Rolle, dass in den 60er Jahren die Geologen, die Wegener 50 Jahre vorher kritisiert hatten, waren dann inzwischen schon nicht mehr aktiv.
Ja, manchmal muss die Zeit bestimmte Auseinandersetzung einfach schlichten.
Und was ich ja eigentlich faszinierend finde, man muss sich bewusst werden, also ich hatte noch viele Universitätsprofessoren, die mir Plattentektonik beigebracht haben, die in ihrer Jugend ja ohne Plattentektonik sozusagen aufgewachsen sind. Also es ist kaum zwei Menschengenerationen her, dass eigentlich eines der wichtigsten Theorien in den Geowissenschaften, das muss man schon sagen, nicht bekannt war, keine Rolle spielte sozusagen.
Jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, ne? Wir haben angefangen, dass die Geologie in gewisser Weise auch eine der ersten Wissenschaften war. Und das finde ich eigentlich auch das Interessante in den Geowissenschaften, wenn man jetzt für sich das 20. Jahrhundert anguckt und wann so die verschiedenen elementareren Naturwissenschaften zu modernen Wissenschaften wurden im heutigen Sinne. Da ist die Geowissenschaft irgendwo ganz, ganz hinten dran. Also das ging in den 60er und 70er Jahren eigentlich erst, nahm das erst richtig Fahrt auf, weil einfach bestimmte fundamentale Einsichten sich durchgesetzt haben und auch bestimmte methodische Möglichkeiten. Also wir hatten ja vorhin die immer noch sehr falschen Zeiträume angesprochen. Ich weiß jetzt leider nicht, vielleicht weißt du es, wann das Alter der Gesteine und von der älteren Gesteine und der Erde als Ganzes auf die richtige Größenskala gelangt ist, also in Richtung der Milliarden Jahre. Aber das war wahrscheinlich auch eher spät, ne?
1913 wurde zum ersten Mal vorgeschlagen, dass die Erde 1,5 Milliarden Jahre
hat. Okay, immerhin.
Und die Erddatierung ist ja noch heute, also die 4,5 Milliarden Jahre, da sind wir schon. Aber es kommen immer wieder neue Publikationen, Resultate, die das noch verfeinern, also ein paar hundert Millionen Jahre. Also selbst heute noch gibt's einige Prozent an Unsicherheit.
Ja, es ist halt auch nicht so einfach und es gibt viele Gesteine aus ähnlichen Zeiträumen und es gibt auch einfach viele Lücken in dem, was man so auf der Erdoberfläche findet. Und die Geologen versuchen eigentlich bis heute einfach nur ihr Wissen oder ihre Zeitskala so ein bisschen hin und her zu schieben. Das ist ja eigentlich noch immer das, was man macht als Geologe. Neben anderen Dingen wie Tunnelbohren oder so.
Ja, aber das ist dann ganz praktisch, wenn man eben die verschiedenen Gesteinsformationen kennt. Da weiß man ungefähr, wo man mit der Tunnelwand steht. Also hat auch seine Rolle in angewandten Geowissenschaften, diese Grundlagen.
Ja, David, ich glaube, wir haben's, oder?
Ja, das war ein kurzer Überblick. Ich hoffe nicht zu chaotisch, aber wie gesagt, die Geschichte der Geologie, da ist alles mehr oder weniger verwoben. Wie gesagt, wenn man nicht die Entstehung der Gesteine versteht, versteht man oft auch nicht ihr Alter. Wenn man das Alter oder die Entstehung der Gesteine nicht versteht, dann versteht man vielleicht nicht, wie sie großmaßstäblich oder räumlich zusammenhängen, was dann wieder zur Tektonik führt und so weiter und so weiter. Ich hoffe, es war nicht zu viel und dass die Zuhörer den Spaß also gehabt haben.
Genau. Und für alles Weitere gibt es die Kommentare. Ich ermuntere euch auch, also euch ihr Zuhörer auch gerne mal ein bisschen mehr zu kommentieren. Ich bin da ein bisschen traurig, dass da so wenig kommt. Ich habe nämlich festgestellt, dass über das letzte Jahr, das Jahr 2014, die Hörerzahlen stark angestiegen sind, also sich grob verfünf- bis zehnfacht haben. Und ich würde mich freuen, da mehr Feedback zu bekommen zu allen Aspekten dieser Sendung. Und natürlich auch inhaltliche Ergänzungen und auch Verbesserungen sind sehr gern gesehen. Dann bedanke ich mich, David, für deine Ausführungen und auch für deine Zeit. Vielleicht können wir bei Gelegenheit zu einem Detailthema dieses Komplexes, den wir jetzt nur streifen konnten, uns nochmal unterhalten. Die Skype-Qualität war leider von dem, was hier auf meinem Aufnahmegerät angekommen ist, teilweise suboptimal. Vielleicht müssen wir uns doch nochmal irgendwo vor Ort treffen und bei Gelegenheit nochmal, wie gesagt, einfach nochmal ein anderes Thema uns vornehmen.
Ja, zum ersten Mal, glaube ich, ist nicht so schlecht, genau.
Genau. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bitte schön.
Ciao.
Servus.